Mein Name ist Julia Herrenberg, ich bin Redakteurin der Dossier-Redaktion. Dossier ist eine gemeinnützige Redaktion für investigativen und Datenjournalismus in Wien, gibt uns jetzt seit 2012. Und ich bin heute das erste Mal da mit meiner ganz lieben Kollegin Ea Capella aus Wien von der Dossier-Redaktion.
Hallo.
Ich stelle dann gleich alle Gäste im Detail nochmal vor. Robert Müller vom Vertretungsnetz und Herr Hergel vom Gericht. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns jetzt in der Redaktion seit doch fast einem Dreivierteljahr beschäftigt, seit dem ersten Hinweis dazu. Das war so im Frühjahr letzten Jahres. Und zwar über Erwachsenenvertretung. Wir werden heute auch ein bisschen basic anfangen, nämlich mal darüber zu reden, was ist denn Erwachsenenvertretung, weil das doch vielen Menschen gar nicht ein Begriff ist und dass man auch gar nicht genau weiß, was fällt da drunter, wie viele Menschen betrifft das eigentlich und wo gibt's da Probleme und Herausforderungen, Missstände auch. Und wir haben eben einen großen Schwerpunkt dazu veröffentlicht im Dezember und haben in Folge jetzt im aktuellen Heft, was gerade diese Woche rauskam und heute online gegangen ist, eine Folgegeschichte dazu. Und werden heute eben im Detail ein bisschen über diese Themen sprechen und haben eben auch wieder einen besonderen Fall aus der Steiermark, über den wir auch heute reden, wie es dazu kam und wie man sowas künftig verhindern kann. Also vielen herzlichen Dank. Wir werden im Anschluss auch gerne gemeinsam dazu diskutieren. Bevor ich es auch vergesse, es gibt heute Abend eine Podcast-Aufzeichnung, also für all jene, die das nicht gerne wollen, dass Sie Bescheid wissen, auch wenn Sie sich nachher gerne zu Wort melden, können Sie auch gerne sagen, dass das nicht im Podcast sein soll. Dann schneiden wir es auch gerne raus. Darf ich mal, Mucke, dich bitten aufs nächste Cover. Genau, also hier sieht man unser Magazin vom Dezember, wo wir uns wirklich zu dritt einige Monate in dieses Thema eingearbeitet haben und selbst sehr erstaunt waren, wie viel da eigentlich im Dunkeln eigentlich liegt oder im Argen auch liegt, aber natürlich auch, wie viel funktioniert. Also wir wollen jetzt auch sagen, dass da die Missstände, die wir aufgedeckt und gesehen haben, natürlich jetzt nicht für alle stehen, aber dass wir schon gesehen haben, dass es Gesprächsbedarf gibt und dass wir auch seit der Veröffentlichung im Dezember weiterhin sehr, sehr viele neue Kontaktaufnahmen und Hinweise bekommen, sowohl von Betroffenen als auch Angehörigen, als auch Menschen, die beruflich damit zu tun haben. Wir werden auch heute ein bisschen darüber reden, was da momentan auch auf höchster Ebene diskutiert wird, weil es ist schon klar, dass es Reformen geben muss. Und es geht vor allem um Menschen, die dem ausgeliefert sind, die schutzbedürftig sind. Ich weiß auch nicht, wie viele von Ihnen eben schon selber Erfahrung gemacht haben oder im eigenen Umfeld familiär mit Erwachsenenvertretung. Wir reden dann auch über den Fall, wo es wirklich in der Steiermark darum ging, dass jemand seine Schützlinge, die vom Gericht zugeschoben bekommen hat, um mindestens 700.000 Euro betrogen hat, was da eigentlich der Stand der Dinge ist, ob diese Menschen entschädigt werden können. Und ja, also ganz grundsätzlich ist Erwachsenenvertretung je nach Ausmaß, was definiert wird, ein sehr massiver Eingriff in die Grundrechte und gleichzeitig oft unsichtbar, bis eben etwas schiefläuft, wie in diesem Fall in Graz. Das heißt, wir werden heute ein bisschen darüber diskutieren, wie konnte das passieren in Graz. Generell, wer kontrolliert eigentlich Erwachsenenvertretungen? Wer macht diesen Beruf eigentlich oder diese Tätigkeit? Und wo liegen die Schwächen im System? Das heißt, ich habe schon gesagt, Ea Capella, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und auch unter anderem zu diesem aktuellen Fall in der Steiermark recherchiert hat. Dann Reinhard Hergel, Richter in Graz und Mediensprecher. Und da sind wir wirklich sehr dankbar, dass Sie heute da sind, weil das nicht selbstverständlich ist, diese Perspektive auch einmal von Seiten der Justiz und der Gerichte zu hören, was da vielleicht auch Wünsche sind, was reformiert werden muss. Und die Gerichte sind nämlich in den Fällen, die wir beschreiben, auch zuständig für die Bestellung von Erwachsenenvertretung, auch für die Kontrolle. Und Robert Müller, Bereichsleiter Vertretungsnetz Steiermark. Sie sind uns auch in der Recherche schon eben sehr viel zur Seite gestanden als Experte mit Einordnungen. Und das Vertretungsnetz begleitet und vertrifft auch betroffene Personen von diesem Fall in Graz. Also insgesamt gibt es da 36 oder 37 Geschädigte mindestens. Wir waren heute auch noch einmal beim Rechtsvertreter, der uns 7 andere Namen noch genannt hat, wo es einfach darum geht, kann man das belegen oder nicht. Also das ist wirklich ein großes Ausmaß von Menschen, die zu Schaden gekommen sind. Genau, und das heißt, Sie werden uns zum Fall was sagen können, aber auch zum generellen System und was es da für Herausforderungen gibt vom Vertretungsnetz. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Also mal ganz generell begonnen, an Sie alle drei gerne eine kurze Definition. Was ist Erwachsenenvertretung und wann kommt sie zum Einsatz?
Ja, vielleicht ganz einfach und grob gesagt, mit der Erwachsenenvertretung will der Staat eigentlich Menschen schützen. Deswegen heißt das Gesetz auch Erwachsenenschutzgesetz. Und da geht es immer um Menschen, die bestimmte Entscheidungen nicht mehr selbst treffen können oder nicht selbst treffen können, weil sie zum Beispiel Lernschwierigkeiten haben oder eine psychische Erkrankung oder alkoholabhängig sind, suchtabhängig sind. Genau, und deswegen stellt der Staat ihnen einen Vertreter, eine Vertreterin zur Seite, die dann in klar abgegrenzten Bereichen Entscheidungen trifft. Und das ist nicht als Entmündigung oder Bevormundung gedacht, sondern wirklich als Unterstützung. Es geht da auch ganz stark darum, dass diese Vertreterin die Wünsche ermittelt der vertretenen Person, dass man im ständigen Kontakt mit ihr steht und es ist im Gesetz auch festgehalten unter einer Wunschermittlungspflicht. Das heißt, dass Österreich hat eigentlich ein sehr gutes Gesetz, dieses Erwachsenenschutzgesetz.
Wie nah kommt die Definition hin?
Ja, also ich ergänze es vielleicht ein bisschen historisch. 1984 ist die Entmündigung abgeschafft worden und Entmündigung hat geheißen, dass die Betroffenen einem Kind gleichgesetzt werden und eigentlich gänzliche Entscheidungsbefugnis verlieren. Und mit dem Sachwalterrecht hat man schon versucht, eine maßgeschneiderte Hilfe. Das Sachwalterrecht war nicht so schlecht, hat sich irgendwie mühsam und zäh ein bisschen von diesem Kindschaftsrecht langsam entfernt, zum Beispiel bei der bedürfnisorientierten Einkommens- und Vermögensverwaltung. Und das neue Erwachsenenschutzrecht 2018 war schon getragen vom Geist der UN-Behindertenrechtskonvention. Und die Konvention ist noch radikaler, die eigentlich will sie überhaupt das Konzept Vertretung gar nicht. Sondern sie möchte eigentlich nur Unterstützung. Das war aber irgendwie im österreichischen Recht in keiner Weise machbar. Also hat man, ich nenne es das kleine Projekt und das große Projekt. Das kleine Projekt ist, dass man Vertretung verbessert, so im Geiste der UNBRK. Und das große Projekt wäre eigentlich, dass wir durch eine Veränderung der Gesellschaft und durch Unterstützung Vertretung hinfällig machen. Und ich würde mal sagen, das große Projekt liegt ziemlich auf Eis und beim Kleinen sind wir jetzt ordentlich zurückgefallen.
Herr Hergel, Sie als Richter, was haben Sie noch für ein Verständnis auch? Was ist Erwachsenenvertretung und wer braucht das?
Vielleicht, was mir noch eingefallen ist, der große Unterschied zur Sachwalterschaft, die es früher gegeben hat, ist jetzt, dass jeder, der einen Erwachsenenvertreter hat, trotzdem noch immer voll geschäftsfähig bleibt, außer man hat einen Genehmigungsvorbehalt. Das ist aber was sehr Spezielles und betrifft nur wenige Prozent der Akten. Und alle haben am Anfang die Befürchtung gehabt, es wird eine Lawine losgetreten und es wird Anfechtungsprozesse geben, aber es ist alles ausgeblieben.
Es gibt ja, und also das neue Gesetz kam 2018, es gibt ja unterschiedliche Stufen von Vertretungen. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, was auch der Gesetzgeber damit wollte?
Also zu dem, was Anna Degel gesagt hat, möchte ich nochmal ergänzen. Das stimmt natürlich und trotzdem, da haben wir wieder das Thema, das gesellschaftliche Problem. Ne? Also wie sehr wird die betroffene Person in ihrer Handlungsfähigkeit überhaupt in der Gesellschaft ernst genommen? Und rechtlich ist jetzt ein neues Konzept, aber umgesetzt, gelebt wird es nicht so ganz. Und die Vertretungsformen sind auch ein bisschen ambivalent, weil eigentlich ist das Ganze angetreten, Vertretung hinfällig zu machen und jetzt gibt es einen reich gedeckten Tisch an Vertretungsformen. Kurz herunter erklärt, also der erste Schritt wäre die Vorsorgevollmacht, wo ich noch im Vollbesitz meiner Entscheidungsfähigkeit sage, wenn ich eines Tages nicht mehr entscheidungsfähig sein sollte, dann möchte ich gern vertreten werden von einer bestimmten Person.
Und das ist ja, glaube ich, die Gruppe, die am schnellsten auch wächst, diese Vorsorgevollmachten.
Naja, die Vorsorgevollmachten werden jetzt werden großer Zahl errichtet und dann irgendwann einmal tritt bei den Personen ein oder vielleicht auch nicht dieser Moment, wo sie nicht mehr entscheidungsfähig sind, der sogenannte Vorsorgefall. Und dann werden die aktiv geschalten. Das heißt, es gibt eine Reihe von Vorsorgevollmachten, die sozusagen hinterlegt sind. Da gibt es ein eigenes Hinterlegungsregister. Aber viele von denen sind jetzt noch nicht aktiv. Aber die werden natürlich alle aktiv oder viele davon werden aktiv werden und werden damit das Thema Erwachsenenvertretung überhaupt hinfällig machen. So, wer nicht vorgesorgt hat, hat dann drei Möglichkeiten. die gewählte Erwachsenenvertretung ist so quasi noch die letzte Chance, selbstbestimmt seinen Vertreter zu wählen. Man muss zumindest noch in Grundzügen verstehen, was Vertretung heißt und eine Person haben und haben wollen als Vertreter. Das kann man bei uns machen oder bei den Notariaten. Wenn das nicht mehr geht, dann sind wir bei der gesetzlichen Erwachsenenvertretung, eine bestimmte definierte Gruppe von nahen Angehörigen. Eine Person davon kann sich registrieren lassen. Da darf die betroffene Person keinen Widerspruch dagegen erheben, also auch wenn sie es duldet oder gar nichts mehr sagt. Mhm. Und letzte Station ist dann eben die gerichtliche Erwachsenenvertretung.
Das ist vor allem der Bereich, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Gesetzliche und gerichtliche Erwachsenenvertretung zusammen sind ungefähr 70.000 Personen in Österreich, oder? So ungefähr halbe-halbe.
Ja, also gesetzliche und gerichtliche nähern sich einander an in der Zahl österreichweit. Mhm. Also die gesetzlichen sind schon ungefähr bei 30.000, die gerichtlichen sind von 55.000 auf 35.000 gesunken. Mhm. Gewählte sind so ungefähr 9.000 bis 10.000. Mhm. Und die Summe insgesamt ist gestiegen. Also insofern, ja, wir sind eigentlich angetreten, Vertretung hinfällig zu machen. Und jetzt steigt die Zahl.
Mhm. Wird auch jemand zum Beispiel bestellt als meine Vertretung, wenn ich das nicht möchte, gerichtlich? Wenn es schon so, oder es gibt auch niemand sozusagen, ich bin völlig allein, ich habe keine Angehörigen hier, meine Nachbarn fällt auf, ich bin irgendwie verhaltensauffällig, ich brauche Hilfe, lande bei Gericht, kann dann auch über meinen Kopf hinweg jemand bestimmt werden?
Natürlich, also das ist wahrscheinlich in der Mehrzahl der Akten so, dass, Mehrzahl ist wahrscheinlich übertrieben, aber in vielen Akten ist es, dass die betroffene Person, die einen Erwachsenenvertreter bekommt, nicht damit einverstanden ist, was wahrscheinlich oft an der psychischen Erkrankung liegt, wenn man nicht einsieht, dass man Hilfe braucht, dass man Unterstützung braucht, und dann wird eben der Erwachsenenvertreter bestellt, bestimmt.
Also man kann sich diese vier Vertretungsformen wie einen Filter vorstellen, ne? Die jetzt schon weit vorausschauen, landen bei der Vorsorgevollmacht, die es noch rechtzeitig da rennen bei der Gewählten. Die Angehörige haben, die wohlwollend sind und sich kümmern, landen bei der Gesetzlichen. Und bei der Gerichtlichen landen die niemanden haben oder wo die Eskalation schon so weit fort. Also es gibt das Wesen der gerichtlichen Erwachsenenvertretung ist wesentlich schwieriger geworden. Ja, weil dort nur mehr die Fälle landen, die schwierig sind, niemanden haben, eskaliert sind, incompliant sind und so weiter.
Was sind denn jetzt so typische Tätigkeiten in der Erwachsenenvertretung? Wie sieht so der Alltag aus, wenn ich sage, ich mache Erwachsenenvertretung für jemanden? Was muss ich alles tun?
Naja, grundsätzlich hängt es sehr von der Lebenssituation der betroffenen Person ab, aber die gängigen Tätigkeitsfelder sind einmal bei fast allen Erwachsenenvertretungen die Regelung der finanziellen Angelegenheiten, meistens auch die behördlichen Angelegenheiten, da gehört ganz viel dazu, das Sichern von Sozialleistungsansprüchen. Wie oft, also sonst Vermögensverwaltung kann dabei sein, wenn es Vermögen gibt, bis hin zu Schuldenregulierung, Delogierungsverfahren, wenn die Wohnverhältnisse problematisch sind. Im Rahmen dieser sogenannten Personensorge sind wir sehr stark damit befasst, eben Betreuungsnetze aufzubauen, zu schauen. Und dann halt diese zwei persönlichen schwierigen Themen, das ist die Vertretung bei Entscheidungen über Änderungen des Wohnorts, das ist in allererster Linie bei alten Menschen die Heimübersiedlung. Und die Vertretung in medizinischen Angelegenheiten. Mhm. Wenn die Person einen medizinischen Eingriff nicht mehr versteht und an ihrer Stelle entschieden werden
muss. Also schon sehr weitreichend. Also ich stelle es mir extrem, jetzt auch, wenn ich sage, ich bin der Person fremd, ich bin nicht angehörig, sondern ich werde eben bestellt.
Vertretung in Verträgen wäre noch so ein Thema, aber das wären dann, glaube ich, jetzt alle Bereiche.
Mhm. Und eher, was ist denn so im Gesetz auch, wenn man jetzt aufgezählt hat, das sind alles Aufgaben, die auch viel Verantwortung mit sich bringen. Also ich bin ja dann zuständig auch für das Geld, für die Wohnsituation. Vielleicht auch, wenn jemand, ich muss dann auch entscheiden, wenn jemand zum Beispiel immer wieder in der Nacht rausgeht, verloren geht, auf die Straße läuft und so. Wie definiert denn das Gesetz auch eben, jetzt sagen wir mal, für die gerichtlichen Vertretungen, ja, wie wird diese Arbeit bezahlt, die ich da mache?
Also es gibt eine Entschädigung, die gesetzlich vorgesehen ist, die alle Erwachsenenvertreterinnen Anspruch darauf haben, also sowohl die Angehörigen als auch eben Anwältinnen oder die Vertretungsvereine, die das machen. Und das ist anteilig an den Einkünften und dem Vermögen der vertretenen Person. Es sind, glaube ich, 5% der Nettoeinkünfte und dann 2% eines Vermögens, das über 15.000 Euro liegt. Also es geht da, die Arbeit wird eigentlich nicht danach bezahlt, wie viel Arbeit da wirklich anfällt, sondern wie vermögend die Person ist, die man betreut.
Darf ich das mit einer bösen Geschichte also noch illustrieren? Also Sie kriegen eine Leistung, aber stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt in ein Gasthaus und Sie essen eine Suppe. Na gut, Sie werden diese Suppe bezahlen. Ja? Da sehen Sie schon ein, wenn Sie eine Suppe bekommen, werden Sie die Suppe bezahlen. Jetzt kriegen Sie aber eine Suppe, die Sie gar nicht bestellt haben, sondern jemand anderer ist der Meinung, Sie sollten diese Suppe essen und Sie müssen diese Suppe bezahlen. Und dann bezahlen Sie diese Suppe nicht mit 5 oder 10 Euro, sondern mit einem bestimmten Anteil Ihres Einkommens. Und wenn Sie ein gutes Einkommen haben, dann kostet die Suppe 200 Euro, weil neben Ihnen 5 andere sitzen, die die Suppe nicht bezahlen können. So ist das Vergütungsrecht im Erwachsenenschutz.
Wobei man nicht vergessen darf, also die 2,5% sind jetzt nicht in Stein gemeißelt. Die können erhöht werden, wenn ein besonderer Aufwand war, insbesondere im ersten Jahr, wenn viel zu organisieren ist. Oder sie müssen auch gemindert werden, wenn ein besonders hohes Vermögen da ist. Wenn jemand 500.000 Euro hat, darf man nicht die 2% geben. Oder wenn der Wirkungskreis nur sehr eingeschränkt ist, dann muss man die Entschädigung auch mindern. Also die 2,5% sind nicht in jedem Fall zu geben.
Kann man grundsätzlich sagen, Erwachsenenvertretung ist ein Geschäft oder nicht?
Naja, das hängt sehr stark davon ab, wenn man also eine überschaubare Anzahl an Personen übernimmt, professionell, dann macht man damit kein Geschäft. Also wir haben derzeit, wir müssen das ja auch einheben, ja. Also für die Steiermark kenne ich die Zahlen einigermaßen, unser Budget ist momentan ungefähr zu 16% aus diesen Klientenbeiträgen finanziert. Und der Rest ist Förderung vom Justizministerium. Mhm. So, jetzt können Sie sich ausrechnen, ich müsste also die Zahl gut verfünffachen, die wir an Klientinnen und Klienten vertreten, pro Person. Mhm. Ja, und dann kommen wir bei gleicher Entschädigung auf ein kostendeckendes Modell. Mhm. Und das ist der springende Punkt.
Wenn jemand hauptberuflich beim Vertretungsnetz diese Tätigkeit macht, kann man da sagen, was ist so durchschnittlich die Anzahl von Vertretungen?
Also in meiner, das ist jetzt so steirisches Spezifikum, in meiner Leistungsplanung mit meinen Standorten und Standortleitungen kalkulieren wir 0,7 Klientinnen pro Wochenstunde. Mhm. Also wenn jemand mit 20 Wochenstunden in der Klientenarbeit hat, er 14 Klientinnen und Klienten.
Mhm. Das heißt, also bei Volläquivalent kann ich 27 bis 28.
Naja, wir haben ein Ehrenamt, ja. Mhm. Und mehr als die Hälfte wird im Ehrenamt vertreten. Und das Ministerium gibt uns pro Vollzeitstelle 46,4 Klientinnen vor, mhm, und 27, 28 davon im Hauptamt und der Rest im Ehrenamt. Okay. Mhm. Und wir erfüllen diese Zahl, wir überschreiten sie sogar momentan. Ja.
Jetzt sozusagen die andere Seite von dem Thema, wer kann Erwachsenenvertretung machen? Braucht man dafür eine besondere, also eben die gerichtliche, brauche ich dafür eine besondere Ausbildung? Gibt es da Voraussetzungen, dass ich sage, ich kann dann bei Gericht mich anbieten?
Eine besondere Ausbildung gibt es nicht. Also das Gesetz gibt für die Eignung der Erwachsenenvertreter einen sehr großen Rahmen vor, beziehungsweise einen sehr inkonkreten Rahmen. Im Gesetz steht nur drinnen, dass jemand, von dem eine nicht förderliche Ausübung der Vertretung nicht zu erwarten ist, nicht bestellt werden darf. Und dann gibt es ein Beispiel, jemand, der strafrechtlich verurteilt worden ist, darf nicht bestellt werden. Aber diese strafrechtliche Verurteilung muss in irgendeinem Zusammenhang mit einer möglichen Vertretung sein. Also jemand, der einen fahrlässigen Verkehrsunfall verursacht hat und verurteilt worden ist, scheidet nicht aus. Und die Judikatur hat dann nur herausgebildet, als diese nicht förderliche Vertretung, dass man dann vielleicht noch andere Kategorien heranzieht, wie sozialarbeiterische Kenntnisse, rechtliche Kenntnisse, wirtschaftliche Kenntnisse. Aber eine Ausbildung in dem Sinn gibt es nicht. Und das Gesetz gibt uns Richtern kein Werkzeug zur Hand, wie wir das überprüfen können. Und wir haben auch die Kapazität nicht dazu. Also
im Gesetz sind 4 Personengruppen vorgesehen grundsätzlich. Die erste Gruppe sind nahestehende Personen, die nicht unbedingt zwingend verwandt sein müssen, aber im Wort nahestehend steckt die entscheidende Botschaft drin, die Person steht in einer nahe Beziehung zur betroffenen Person. Und die Beziehung ist die wesentliche Rahmenbedingung für Vertretung. Wie kann ich jemanden einfühlsam unter Wahrung seiner Selbstbestimmung vertreten, wenn ich nicht mit der Person in Beziehung bin? So, bei Privatpersonen gibt es diese Beziehung als wesentlichste Grundlage für eine gelingende Vertretung. Die zweite Gruppe sind wir, Erwachsenenschutzvereine unter den schon genannten Rahmenbedingungen. Und wir müssen in der Lage sein, unter den extrem, teilweise extrem schwierigen Bedingungen, diese Beziehung aufzubauen, professionell. Wir speisen uns im Hauptamt aus Personen aus der Sozialarbeit, also Juristinnen, Juristen, Psychologinnen, Soziologinnen, Sozialpädagoginnen. Und wir verstehen uns als multiprofessionell. Ja? Wir haben wöchentliche Fallbesprechungen, wo wir die ganzen Kliententhemen diskutieren. So, wir sind die Stelle, die vor 40 Jahren geschaffen worden ist, um das Ganze zu professionalisieren. Und wir sind nie ausreichend mit Ressourcen ausgestattet worden, um den Bedarf professioneller Erwachsenenvertretung abzudecken. Immer war die Frage, wer füllt die Lücke? So, dann gibt es die Anwältinnen, Anwälte und Notarinnen, die sollen die Vertretung übernehmen, wenn vorwiegend Angelegenheiten zu regeln sind, für die man Rechtskenntnisse braucht, Klammer auf, und keine besonderen psychosozialen Anforderungen, Klammer zu. Das ist soweit okay, das funktioniert gut, aber das Gesetz sieht eben eine Lückenbüßerfunktion der Rechtsberufe vor. Wenn die Vereine nicht ausreichend Kapazität haben, dann soll ein Rechtsberufler, und das hat man jetzt, diese Pflicht, dass sie 5 Vertretungen übernehmen müssen, hat man 2018 abgeschafft, und jetzt in dieser ganzen prekären Situation hat man es wieder eingeführt.
Also zur Erklärung, also letztes Jahr im Juli, glaube ich, ist es wieder in Kraft getreten, dass grundsätzlich jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt, jede Notarin, jeder Notar verpflichtet werden kann, 5 solche Erwachsenenvertretungen zu übernehmen.
Gut, und dann gibt es noch so eine Auffangbestimmung, das heißt andere geeignete Personen. Das Wort geeignet kommt mir immer schwerer über die Lippen, weil das ist die problematischste Gruppe. Ich sage eigentlich nur mehr andere. Mhm. Ja, weil geeignet sind sie meistens nicht. Oder sie sind zwischen eh ganz bemüht und kriminell. Mhm. Irgendwo da in diesem ganzen Spektrum. Das ist sozusagen die Personengruppe auch des Falles. Mhm. Dieser Mann hat eben auch in diese Gruppe der anderen, Klammer auf, eher nicht, Klammer zu, geeigneten Erwachsenen vertreten. Mhm. Und da gilt einfach grundsätzlich, wie es vorgesehen, dass man das nicht gewerblich ausübt. Es gibt eine Zahlengrenze von 15 Vertretungen, die völlig wirkungslos ist. Mhm. Weil also, die Lücke, und das ist halt ein Spezifikum in der Steiermark, in Wien gibt es diese großen Massenkanzleien, zu denen wir auch noch kommen werden. Und in der Steiermark haben sich halt verschiedene Privatpersonen etabliert und da auch wieder unter Anführungszeichen, die diese Lücke decken, was nennt man diese Grafik?
Genau, also wir zeigen mal kurz her, damit man das sieht. Das ist österreichweit, also das ist der Stand letztes Jahr. Wer übernimmt gerichtliche Vertretungen, wo das Gericht eben entscheidet, es braucht jemanden? Und man sieht eben, also vor allem wichtig ist diese dunkelblaue Bereich, andere geeignete Personen ist österreichweit bei 7%. Dann hat man unten die Vereine mit ungefähr einem Viertel und fast 40% Rechtsberufe, also Anwältinnen, Notarinnen. Und Mocke, bitte mal aufs Nächste, weil da kommen wir dann zur Steiermark, wo man sieht, da ist es schon anders verteilt. Also es ist wirklich eigentlich in den Regionen in Österreich anders gelagert und jede Lagerung hat ein Problem. Ja, also wir kommen dann zu Wien auch, aber jetzt mal heute zur Steiermark, dass hier, glaube ich, für ganz Österreich dieser Anteil der anderen, Klammer, geeigneten, Klammer, Personen, eigentlich am höchsten ist für ganz Österreich, oder? Warum ist das so?
Das kann ich nicht erklären. Also ich bin seit 32 Jahren in dem Bereich und also seit 1994 und das Problem ist genauso alt. Also es hat immer diese anderen gegeben. Es ist ein Spezifikum in der Steiermark und in Kärnten. Mhm. Eigentlich diese beiden Bundesländer.
Ja, magst du dazu kurz mal was
sagen? Genau, ich wollte nur Kärnten ergänzen. Mhm. Also Kärnten und Steiermark sind da ganz anders als der Rest von Österreich. Und ich glaube, dass in der Steiermark der Grund einer davon da, der ist, dass sich viele Anwältinnen aus diesem Bereich zurückgezogen haben. Weil in Wien und in Niederösterreich gibt es sehr viele Kanzleien, die sich auf diesen Bereich Erwachsenenschutz spezialisiert haben und die dann freiwillig mehr als 5 Vertretungen übernehmen. Und das geht dann auch in den 100er-Bereich. Also da gibt es Kanzleien,
oder
die haben
mehr,
also 400 Vertretungen aufwärts.
Also wir haben heute nämlich ein bisschen geredet, weil diese Großkanzleien, die vor allem in Wien und Niederösterreich tätig sind, auch nie transparent sein müssen, wie viele Vertretungen sie eigentlich machen. Das heißt, wir haben für das Heft sehr viele von diesen großen, oder die großen, das sind glaube ich 6 sehr große, versucht irgendwie zu kontaktieren und zu fragen, wie sie arbeiten. Und wie gesagt, die fangen dann an bei 250 und eine Kanzlei gibt es, die hat 1000 Vertretungen. Und es ist aber nicht die Kanzlei, die die Vertretungen hat, sondern es ist dieser eine Rechtsanwalt. Also man kriegt das nur als natürliche Person, diese Vertretung. Ja.
Genau. Aber damit Sie die Dimensionen verstehen, ja, also Verein Vertretungsnetz in der Steiermark hat 7 Standorte mit 100 hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 20 administrative, 80 Vertretende, 160 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Wir vertreten in Summe, in unserem Modell, würde ich sagen, sehr verantwortungsvoll, derzeit 1460 Personen. Und das macht in Wien einer.
Ja, also der macht das natürlich nicht alleine, sondern diese Kanzleien arbeiten insofern spezialisiert, dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen, die dann für sie natürlich vieles, es geht um Antragstellungen, theoretisch gibt es auch die Verpflichtung, einmal im Monat einen persönlichen Kontakt herzustellen, da kommen wir auch noch dazu, dass das fast gar nicht umgesetzt wird oder auch nicht sanktioniert wird in irgendeiner Form, das heißt, es geht um die Frage, auch in Wien, Niederösterreich ist eben diese Massekanzleien und hier in der Steiermark haben wir das Thema, dass es wenige Kanzleien gibt in dieser Größenordnung, die sagen, die übernehmen dann so viele Fälle. Vielleicht können Sie ein bisschen ausführen, wie das denn hier läuft dann, wenn das Gericht also, bestellen muss.
Wie es dazu kommt, dass bei uns so viele andere Geeignete bestellt werden, hat einfach den Grund, dass wir bei schwierigen Akten einfach vor dieser unlösbaren Aufgabe stehen, dass wenn... Das ist so wie der Filter, wie der Robert vorher gesagt hat, wenn der Stufenbau in der ersten, zweiten Stufe bei den nahen Angehörigen, nahestehenden Personen und beim Vertretungsnetz ausgeschöpft ist.
Kann man vielleicht kurz auch mal erklären, was heißt ein schwieriger Fall eigentlich? Was
ein schwieriger Fall ist eine schwierige psychische Erkrankung, das Verhalten, das mit dieser Erkrankung in Zusammenhang steht oder schwierige finanzielle Verhältnisse, die Wohnung droht delogiert zu werden. Eine schwierige Persönlichkeit, die dann ständig in der Kanzlei steht des Anwalts oder im Vertretungsnetz aggressiv ist. Unendlich viele Beispiele. Mhm. Vertretungsnetz kann wirklich kaum übernehmen. Also wir müssen überall anfragen und das Spannendste ist immer, wenn der Clearingbericht zurückkommt und mache ich die erste Seite auf, dann schaue ich mal, muss ich fortsetzen und dann schaue ich am übernächsten Papier, kann das Vertretungsnetz übernehmen? Meistens nein. Und dann muss ich mir auf die Suche machen und dann habe ich die Entscheidung, nehme ich einen Anwalt, der nicht in der Liste ist.
Also zur Erläuterung, also es gibt eben diese Verpflichtung, 5 zu übernehmen und es gibt auch die Möglichkeit, dass ich freiwillig sage, ich übernehme gerne mehr Fälle und dann kann ich mich eintragen lassen in eine Liste, wo die Gerichte, die Richterinnen dann nachschauen und mal anrufen und sagen.
Und in dieser Liste, wenn man in dieser Liste drinnen steht, kann man mehr als 15 Vertretungen übernehmen. Also habe ich die Entscheidung, ich verpflichte einen Anwalt, weil Anwälte müssen 5 Vertretungen nehmen, mit der Konsequenz, dass ich weiß, der Betroffene hat einen Vertreter, der das unfreiwillig macht. Oder ich klopfe bei irgendeinem Listenanwalt an, bin quasi der Bittsteller, überrede den, dass er die Vertretung übernimmt. Meistens dann irgendwann, wenn er über Vertretungen übernimmt, schwierige Vertretungen, wo er nichts verdient, erwartet, dass er sich vielleicht einmal einen guten Akt. Oder es gibt die anderen geeigneten Personen, die sich dem Gericht anbieten, und wo wir davon ausgehen, dass der das dann gut macht und ja, also diese Möglichkeiten hat man. Es ist, also wenn ich, und das ist einfach nur eine finanzielle Frage, wenn ich mir das aussuchen könnte oder ja, dann sollte es auch in den Erwachsenenvertretungen so sein wie beim Kinderbeistand, das ist nur ganz kurz, ein Kinderbeistand vertritt ein minderjähriges Kind im Pflegschaftsverfahren, im Obsorgeverfahren, im Kontaktrechtsverfahren und ist so das Sprachrohr des Kindes. Wenn ich einen Kinderbeistand brauche, schreibe ich ein kurzes E-Mail an die Justizbetreuungsagentur und 3 Tage später bekomme ich einen Kinderbeistand. Wenn ich einen Dolmetsch brauche, schaue ich in die Dolmetschliste und ich kann den Dolmetsch nehmen. Das gleiche beim Sachverständigen. Wenn ich einen Verfahrenshilfeanwalt brauche, frage ich die Kammer. Und so sollte es meiner Meinung nach auch sein beim Erwachsenenvertreter. Wenn ich jemanden brauche, frage ich einen Verein und ich bekomme einen, aber da fehlt halt das Geld.
Also wir wissen mittlerweile, dass die Kapazität des Vereins, diese Torte müsste so ausschauen, dass wir ungefähr 50% der Erwachsenenvertretungen abdecken können müssten. Das heißt, unsere Kapazität derzeit ist ungefähr halb so groß, wie sie sein müsste. Ja, also ein sinnvolles Profil wäre eben, dass es die anderen nicht gibt, dass zumindest diese 18% zu uns wandern und auch ein guter Teil der Rechtsberufe zu uns wandert. Ne? Und dann haben wir ein sinnvolles Angebotsprofil, wo ich wirklich die Fälle vom Gericht übernehmen, ohne dass ich meine Kolleginnen und Kollegen kaputt mache, die Fälle übernehmen kann, die auch wirklich zu uns gehören. Wir fühlen uns schon inhaltlich natürlich für diese Personengruppe zuständig. Nur, also der Preis wäre halt unzumutbare Arbeitsbedingungen, wenn wir unser, würde ich einmal sagen, gewachsenes und gut überlegtes Qualitätsverständnis nicht über Bord werfen wollen. Dann, ja. Und das ist die Misere, die wird jetzt nicht besser in der momentanen Budgetsituation. Es schaut so aus, dass es zumindest nicht schlechter wird, aber nicht einmal das ist sicher.
Nochmal zu diesem Aspekt, dieser Besonderheit in der Steiermark, dass sehr viele Privatpersonen sagen, sie machen das. Was sind das für Menschen? Also was haben die für eine Motivation, das zu machen? Warum kommen die zu Ihnen, zum Gericht und sagen, ich biete mich an?
Also ich habe für mich entschieden, dass ich keine privaten Personen bestelle. Ich ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich bestelle Anwälte und ich glaube, also es gibt genug Anwälte und wenn man die Erwachsenenvertretung auf alle Anwälte verteilt und jeder 2-3 Vertretungen hat, geht sich das aus. Aber andere geeignete Personen, mir fällt jetzt einer ein pensionierter Architekt, der dann, glaube ich, in seiner Pension noch als Lebensberater eine Ausbildung gemacht hat und der hat sich quasi angeboten und macht das aber auch sehr gut. Mhm. Und der schaut aber auch, dass er unter den 15 bleibt. Mhm. Also der macht nicht mehr als 15, weil er weiß, das geht sich dann nicht aus.
Ja. 15 sind ja, also mehr als 15 sind ja gar nicht erlaubt, oder? Also
im Gesetz ist die Höchstzahl mit 15 festgesetzt, wenn man davon ausgeht, dass ein Privater nicht mehr schafft und weil man verhindern möchte, dass das gewerblich ausgeübt wird. Wenn mehr als 15, jemand mehr als 15 hat, hat es aber keine Konsequenz. Also die Bestellung wird nicht unwirksam. Es ist ein Grund für eine Unbestellung.
Also deswegen eingangs meine Frage auch, ob Erwachsenenvertretung auch ein Geschäft sein kann. Und eben diese Grenze wurde uns auch so erklärt, ist eben dazu da, um zu sagen, das soll kein Geschäft werden. Man soll damit kein Geld verdienen können, was lukrativ ist. Es gibt aber auch Privatpersonen in der Steiermark, wurde uns gesagt, die über 100 Vertretungen machen. Wie ist das denn möglich? Also
ich kann ja schon, ja. Also die 15er-Grenze, das ist im Gesetz so verankert, das ist nicht so, dass das Gericht jetzt prüfen muss, ist das jetzt die 16. Vertretung, für die ich da bestelle, sondern es ist so geregelt, dass die Person, die sich dem Gericht anbietet, mitteilen müsste, Achtung, ich habe schon 15. Mhm. Ja? Und wenn jetzt jemand entgegen der gesetzlichen Intention, das doch privat-gewerblich ausüben will, ne? Ja, dann wird er nicht sagen, Achtung, ich habe schon 15, sondern er wird einfach sagen, gib mir die 95. auch noch. Ne?
Und das heißt, manche Richterinnen und Richter tun das, weil sie auch gar nicht wissen, wohin sonst mit den Leuten.
Möglich ist das so, wie ich vorher gesagt habe, möglich ist das geworden, weil eben Vertretungsnetz immer Nein sagt. Und dann gibt es die Entscheidung Anwalt oder anderen Geeigneten.
Mhm. Vielleicht sollen wir mal auch auf diesen speziellen Fall in der Steiermark kommen. Vielleicht haben Sie es gelesen letztes Jahr, es war doch in einigen Medien, dass eine Privatperson sich über ein paar Jahre angeboten hat, ich glaube Ende 30 jetzt mittlerweile, mit der Ausbildung, glaube ich, eben Lebens- und Sozialberatung, und der dann zunehmend Fälle übernommen hat vom Gericht. Ich glaube, es waren dann immer so zwischen 40 und 60, also schon auch weit mehr als diese 15. Und das dann im März 2024 dann sozusagen sehr konkret aufgefallen ist und dann belegbar wurde, auch durch einen Anwalt, dass dieser Erwachsenenvertreter seinen Vertretinnen Geld abzweigt. Nämlich, dass er halt von diesen Konten über eine Konstellation auf seine eigenen Konten Geld überweist und das verschleiert. Und er halt wirklich hohe Beträge über Jahre abgebucht hat und zumindest mehr als 700.000 Euro Konten nachgewiesen werden, die er gestohlen hat, seinen VertreterInnen, und dass man da auch dieses Ausmaß mal für die Betroffenen schildert eher, du hast dich ja auch mit dem Urteil dann und mit dem Akt beschäftigt. Was waren das für Menschen, die vertreten wurden durch ihn, und was hat das für die bedeutet, dass er denen Geld stiehlt?
Also es war eigentlich quer durch, und was mir aber besonders in Erinnerung geblieben ist, es waren sehr viele junge und drogenkranke oder suchtkranke Personen dabei, gleichzeitig aber eben auch Personen, die im Pflegeheim gewohnt haben, im Altenheim. Und in sehr vielen Fällen war das dann eigentlich existenzbedrohend für diese Personen. Also ich glaube, ein Mann musste dann in einer Notschlafstelle übernachten zum Beispiel, weil kein Geld mehr für die Miete da war.
Was sich aber der Erwachsenenvertreter genommen hat.
Genau, bei einer anderen Frau wurde eine notwendige Renovierung des Badezimmers vom Erwachsenenvertreter immer verneint mit dem Argument, es gibt kein Geld, und gleichzeitig hat er sich eben mehrere 10.000 Euro.
Ja, 32.000 Euro hat er gestohlen, genau. Hat er gesagt, das ist ihr Geld. Ja. Also es hat wirklich die Auswirkung gehabt, dass da mehrere Menschen wirklich in Existenznot gekommen sind, eben in Obdachloseneinrichtungen gehen mussten, selbst nicht verstanden haben, warum sie überhaupt kein Geld mehr haben. Und das ging eben über mehrere Jahre so. Und dieser Mann wurde dann eben auch, weil dieser Anwalt Herr Edelsbrunner, der heute leider nicht da sein kann, der uns aber auch in der Recherche sehr unterstützt hat immer, der hat Fälle übernommen, die jetzt vertritt, also die Geschädigten, Vertretungsnetz vertritt auch einige von denen. Und die Frage ist halt jetzt auch, wie und ob diese Geschädigten eine Entschädigung bekommen können. Ja, weil das sind eben gerichtliche Vertretungen. Das heißt, ein Gericht hat entschieden, auch gegen den Willen, dass sie diese Vertretung bekommen müssen. Und das Gericht ist auch zuständig dafür, dann diese Rechnungslegung von Erwachsenenvertretung zu kontrollieren. Kann das natürlich überhaupt nicht im Detail machen, wenn es dann um einzelne Abrechnungen geht. Aber wie schaut es denn da momentan aus? Also der Herr R., den wir nennen, wurde dann eben verurteilt, zu erstinstanzlich 6 Jahre, was sehr viel ist. Er hat dagegen berufen, und im Dezember war die Berufungsverhandlung hier, und dann hat er 5,5 Jahre Haft bekommen, was auch relativ hoch ist, und ist aber im Jänner schon mit Fußfesseln nach Hause gegangen. Wie schaut es denn jetzt aus mit der Entschädigung eigentlich für diese 37 Menschen, die teilweise auch kaum Vermögen haben?
Also grundsätzlich ist das wirklich ein sehr dramatischer Fall, und ich glaube, mit dem jetzigen Gesetz auch kaum zu verhindern. Also wir können nicht jede einzelne, wir haben nicht die Kapazitäten, und das Gesetz sieht es auch nicht vor, dass wir jede einzelne Überweisung überprüfen. Und der Herr R. hat das auch wirklich mit sehr hoher krimineller Energie gemacht, und man kann es wirklich nur dem Herrn Edelsbrunner verdanken, dass das dann aufgeflogen ist. Und am Ende zeigt sich halt, dass die Verwaltung von fremdem Geld immer verführerisch ist, und es sind nicht immer die anderen Geeigneten, die zugreifen. Es kommt auch vor, dass die Angehörigen zugreifen, wo es möglich ist, und es geht auch sehr leicht. Wir können nicht überprüfen, wenn in der Rechnungslegung drinnen steht ein Fernseher, ob der Fernseher dann tatsächlich im Zimmer von Betroffenen steht. Das überschreitet unsere Kapazitäten. Und ob es eine Entschädigung gibt. Die eine Seite wäre eine Amtshaftung, also der Staat muss ja für das Handeln seiner Organe eintreten, wobei ich glaube, dass da die Chancen sehr schlecht sind, weil die Prüfung der Rechnungslegung erfolgt im Rahmen einer Plausibilitätsprüfung. Wir müssen nur schauen, ob die Angaben plausibel sind, ob die Überweisungen mit den Belegen übereinstimmen. Wir überprüfen nicht, ob das zweckmäßig war, ob das richtig war, diese Rechnung. Und wenn da jetzt keine unvertretbaren Fehler gemacht worden sind, wird es keine Amtshaftung geben. Und das andere ist leider dann nur, sich beim Herrn R. zu regressieren, und ja.
Wie ist denn da, Sie vertreten ja, glaube ich, 6, 7 Geschädigte, wie ist denn da der Stand?
Also ich möchte noch einmal ganz kurz zurück. Die Geschichte zeigt schon, wie ausgehungert, würde ich mal sagen, das System ist, sodass so jemand sich das zunutze machen kann. Dieser Mann, wenn man das Strafurteil durchliest, dann erfahrt man, dass er vom ersten Moment an Erwachsenenvertretungen übernommen hat, um Geld abzuschöpfen. Also der ist nicht irgendwie überwältigt worden von dem vielen Geld, dass da durch seine Finger geht, sondern der hat ganz bewusst das von vornherein so geplant. Das hat auch dazu geführt, dass er wirklich Akquise getrieben hat, bis hin zu Herstellen von sozialen Abhängigkeiten, sich irgendwelchen psychisch kranken Menschen als Vertreter angeboten hat, und wir dann in Clearings zum Beispiel schon damit konfrontiert waren, dass die betroffene Person jetzt unbedingt den haben wollte. Ja. Und ja, und er hat, also ich würde sagen, es hat zwei Tatphasen gegeben. Die erste Tatphase war, wo er wirklich ganz gezielt die Beträge, die er auf sein Konto abgezweigt hat, plausibel in diese Lebenssituation. Also da, was weiß ich, ist eine Klientin auf Urlaub gefahren und dann hat er einen Tausender überwiesen und in der Rechnungslegung steht Sonderbedarf Urlaub und sie ist auch wirklich auf Urlaub gefahren, nur hat nie diesen Tausender bekommen, sondern der ist auf sein Konto gegangen. Und eine andere Klientin war bei einer Hochzeit eingeladen und hat einen Sonderbetrag bekommen. Also er hat das ganz gezielt sozusagen plausibel frisiert. Ja? Und dann so ab Sommer 23, entweder ist ihm das irgendwie der Erfolg zu Kopf gestiegen, weil das nicht aufgeplattelt worden ist, oder er hat einfach ganz viel Geld gebraucht. Jedenfalls hat er dann wirklich tief hineingegriffen und hat Einzelüberweisungen, die nicht mehr plausibel machen, und dann ist es natürlich aufgepoppt. Und dann hat das Gericht auch schrittweise, eigentlich relativ zügig, ihn in allen Fällen enthoben, und dann ist er in U-Haft gekommen. Dann war sozusagen der Spuk vorbei. Ja, wie ist der Stand der Dinge? Also, der schon erwähnte Magister Elsbrunner hat jetzt versucht, ein Konkursverfahren in Gang zu setzen.
Das heißt, es wäre ja aktuell, was ein
Gauner ist, ist schon wirklich ein Gauner. Also, er hat versucht, aus der Haft heraus irgendwie die Verwertung seiner beiden Eigentumswohnungen zu vereiteln, indem er da den Notar in die Haft gebeten hat und seinem Vater auf der einen Wohnung noch ein Belastungsverbot eingeräumt hat und so weiter. Und was ich auch besonders bemerkenswert, eine Geschichte von Magister Elsbrunner. Er war noch in U-Haft, weil ja die Strafe noch nicht rechtskräftig war, weil die Berufungsverhandlung noch ausständig war. Und der hat, U-Haft ist an sich angenehmer, aber es werden die Besucher überwacht. Und er hat freiwillig vorzeitig von der U-Haft in die Strafhaft gewechselt, damit er keine Besuchsüberwachung mehr hat. Okay, dann hat man ihn doch bedingt entlassen. Also wir warten jetzt darauf, dass dieses Konkursverfahren irgendwann einmal greift.
Das heißt, da gibt's, wenn der gar mittellos ist, dann wird...
Naja, er hat zwei Eigentumswohnungen, das ist die Frage. Er versucht sie halt irgendwie der Verwertung zu entziehen. Bis jetzt ist es noch nicht gelungen. Und zur Amtshaftung, also das war dann irgendwie meine auch Aufgabe bei uns intern, auch mit Geschäftsführung, Rechtsabteilung, sich anzuschauen, wie groß ist die Chance Amtshaftung. Und sie ist sehr gering. Also das Gericht hatte eben eine Plausibilitätskontrolle zu machen, das hat es gemacht, aber das war ja sozusagen genau da hineingepasst. Die 15er-Grenze gibt keinen Haftungsgrund her. Ja? Der ungeeignete gerichtliche Erwachsenenvertreter muss seine fehlende Eignung selber bekannt geben. Ja, ein Krimineller wird das eher nicht tun. Es bleibt letztlich, es gibt einen Fall, ja, und das war wirklich besonders dreist, das mag ich noch kurz erzählen. Also da hat das Gericht ihn schon enthoben, ja, und uns bestellt. Und so ein Beschluss wird erst wirksam, wenn die Rechtsmittelfrist vorbei ist, wenn man also keinen Rekurs mehr dagegen machen kann. Und in dieser Frist bis zur Rechtskraft hat er noch einmal Geld an sich überwiesen. Also da gab es schon den Beschluss. Und das ist das Einzige, weil hier hätte die Richterin eine sofortige Wirksamkeit dieser Umbestellung anordnen können, und das hat sie nicht getan, warum, ich weiß es nicht. Und das ist wahrscheinlich das Einzige, wo wir Chance haben werden, Amtshaftung geltend zu machen, weil hier gibt es ein klares Versehen. Da hätte es eine einfache Bestimmung gegeben, diesen Beschluss sofort wirksam zu machen, weil dem nicht zu trauen ist, und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Also von unseren Klientinnen und Klienten hat noch keiner einen Cent bekommen von dem Geld.
Und es hat dir, wir haben ja auch letztes Jahr schon gesprochen dazu, einige von den Klientinnen sehr hart getroffen, auch.
Ja, extrem,
psychisch.
Ja.
Also
extrem,
nicht nur finanziell.
Also bis hin zur Suizidgefahr, bitte. Es hat eine Klientin gegeben, die wirklich, also die müssen ja auch ihren moralischen Kompass wieder kalibrieren. Also die werden da, die sind in einem Abhängigkeitsverhältnis und werden da so missbehandelt. Und die ist wirklich therapeutisch vorbereitet worden, dass sie diese Strafverhandlung miterlebt. Ja, das muss man sich vorstellen. Und hat sich ganz hinten hingesetzt, damit, wenn es ihr zu viel wird, dass sie den Saal fluchtartig verlassen kann. Aber sie musste zuschauen, wie ihr Betrüger da vorne zumindest zur Rechenschaft gezogen wird, damit sie wieder, auch wenn sie das Geld nicht bekommen hat bis jetzt, einigermaßen irgendwie einen inneren Seelenfrieden wiederfindet. Also das ist jetzt noch eine Kategorie von psychischen Schäden, die da angerichtet worden sind. Die kommen eben keinem Urteil vor, die werden nicht beziffert, die werden nicht benannt. Ja? Und die merkt man nur, wenn man mit diesen Menschen dann intensiv arbeitet. Ja? Und das ist schon eine erschütternde Dimension, finde ich.
Eher von dieser Vorgeschichte auch dazu. Gab es vor der ersten Strafanzeige, die da gestellt wurde gegen den Herrn R., auch schon Momente, wo man jetzt im Nachhinein sagt, da hätte man schon hellhörig werden müssen oder da hätte man vielleicht schon was ermitteln können?
Wir haben ja versucht, das zu rekonstruieren und sind da eben auf ein paar mögliche Warnsignale gestoßen. Ein paar davon haben wir eh schon angesprochen, eben dass dieser Herr R. zeitweise, ich glaube, bis zu 60 Vertretungen geführt hat, kommt einem jetzt im Nachhinein natürlich sehr auffällig vor und auch etwas, wo man sagt, okay, könnten da Richterinnen vielleicht mal in dieses Register reinschauen, auf das sie Zugriff haben und die Vertretungen abrufen. Ich weiß nicht, scheinbar gibt es da keine Verpflichtung dahingehend, das zu klären.
Die Verpflichtung gibt es nicht, die Möglichkeit gäbe es.
Genau, etwas anderes, ganz banal. Der Herr R. hat sich unter falschen Angaben beworben beim Gericht. Also er hat gesagt, dass er studierter Psychologe ist. Das war er nicht. Da kann man sich auch fragen, okay, könnten Richterinnen das vielleicht irgendwie überprüfen, weil man sagt, weil es ist eben anders als bei Anwältinnen. Es gibt bei diesen privaten Personen ja keine Standesregeln, die irgendwie Qualität gewährleisten könnten. Das heißt, eigentlich müssten Richterinnen genauer hinschauen bei solchen Personen. Und das Dritte ist, dass es schon zuvor eine Anzeige gegen den Herrn R. gegeben hat. Ich glaube, das war 2023. Mhm. Und auch schon auf den Vorwurf hin, dass er eben das Geld seiner vertretenen Personen unrechtmäßig verwenden würde. Ich glaube, das ist dann wohl zum Teil in Ermittlungen aufgenommen worden, aber relativ schnell wieder eingestellt.
Ja, es war wohl aus dem privaten Umfeld des Herrn R., dass es jemandem aufgefallen ist, ja, oder er sich da vielleicht auch gebrüstet hat damit irgendwie und diese Frau hat eine Anzeige erstattet gegen ihn oder hat auch Meldung gemacht zuerst irgendwie beim Finanzamt oder hat versucht, beim Gericht jemanden zu erreichen und darüber zu informieren. Wir haben auch nachgefragt, wie
genau,
das damals
aufgenommen worden ist. Genau, also es wurde schon an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, aber die hat das dann ziemlich schnell eingestellt.
Wissen Sie warum? Der hat die geklagt.
Genau, auf Unterlassung, das wollte ich gerade
ausführen. Der hat sie auf Unterlassung geklagt. Er hat gesagt, das stimmt nicht. Und sie hat einfach, sie war schlecht vorbereitet. Sie hat ihm seine Machenschaften schlecht nachweisen können. Und sie hat weiche Knie gekriegt in diesem Prozess, wo er sie geklagt hat. Und sie hat sozusagen ihre Vorwürfe widerrufen müssen, sonst hätte sie den Prozess verloren. Mhm. Also man sieht schon, wozu der Mann fähig war oder ist. Ja. Mhm.
Genau, also ich finde, das zeigt sehr gut, wenn jemand die Schwächen des Systems kennt, dann kann man es halt sehr gut ausnutzen. Und das hängt natürlich zusammen damit, dass es einen Mangel an Vertreterinnen gibt. Mhm. Und das schafft, finde ich, dann die optimalen Bedingungen für so einen Missbrauch. Mhm.
Herr Hergel, weil Sie haben auch im Telefonat mit mir eben auch gesagt, ja, also dass dann solche Menschen bestellt werden wie Herr R., ist ja eben auch nur die Folge, dass wir einfach nicht genügend Vertreter haben per Gericht. Es gibt nämlich noch so eine Schilderung, dass der Herr R. aus seinem eigenen Umfeld einen Freund dem Gericht dann vorgeschlagen hat, dass der auch Vertretungen machen kann mit dem Hintergrund LKW-Fahrerausbildung. Und der wurde dann auch einvernommen und hat dann bei der Einvernahme gesagt, dass er musste sich nicht mal vorstellen dem Gericht. Er hat null Vorkenntnisse und er wurde trotzdem bestellt vom Gericht für Vertretungen, weil der Herr R. ihn vorgeschlagen hat bei Gericht. Ja. Also wäre schon wahrscheinlich eine Reformmöglichkeit, dass man sagt, man muss es gibt irgendeine Hürde.
Ja, eine Hürde einzuführen ist schwierig. Also diese anderen geeigneten Personen, also der einzige Unterschied zu den nahestehenden Personen ist ja eh nur, dass er nicht nahestehend ist. Mhm. Von der Ausbildung her und von der Kompetenz her ist der Lkw-Fahrer gleich wie der Enkelsohn, der Maurer ist. Mhm. Also
ja, aber eben, also wenn ich sage, der Enkelsohn, da habe ich ja dieses Nahverhältnis. Aber wenn ich sage, eben,
das habe ich ja gemeint, also der Unterschied ist nur Mensch. Das nahe Verhältnis, aber die fachliche Kompetenz ist vorhanden oder auch nicht.
Es gab ja dann auch kurz nach der Verurteilung, nach der ersten, die im Sommer 2025 war, eine Annonce von einem Gericht in der Steiermark, dass private ehrenamtliche Erwachsenenvertretung gesucht wurden, und da waren die Voraussetzungen sehr gering. Also ich glaube, man musste 18 sein und man muss sich gerne um die Belange anderer Menschen kümmern wollen.
Diese Annonce hat die Voraussetzungen genannt, die im Gesetz genannt sind. Das ist nicht Jux und Dollerei, sondern einfach wirklich Verzweiflung, weil es eben niemanden gibt. Mhm. Es gibt, und dieses eine Gericht, das diese Annonce geschaltet hat, ist ein Gericht, wo es ganz wenige Anwälte gibt. Mhm. Und aber dafür einen sehr hohen Anteil an Erwachsenenvertretungen. Also man hat es wirklich schwer.
Mhm. Da vielleicht eben auch die Frage, was vielleicht gerade im Hintergrund auch für, also es brennt ja da offensichtlich in dem Bereich an mehreren Ecken und Enden. In Wien ist es diese Massekanzlei-Sache, hier das Thema der Privaten oder überhaupt zu wenige. Was ist denn da jetzt auch von offizieller Seite vielleicht gerade in Planung? Also es gab am Montag diese Woche, also vor 3 Tagen, im Justizministerium in Wien das Treffen der Arbeitsgruppe zum Thema Erwachsenenschutz. Herr Müller, Sie waren dort, vielleicht können und dürfen Sie ein bisschen was erzählen.
Ja, diese Arbeitsgruppe, ich bin Teil dieser Arbeitsgruppe, die beschäftigt sich eigentlich eher inhaltlich mit einer Weiterentwicklung des Erwachsenenschutzrechts. Und die hat quasi zeitgleich mit der Nationalratswahl begonnen. Und es ging halt darum, quasi für die neue Regierung Veränderungsvorschläge auszuarbeiten, die dann vielleicht in ein Regierungsprogramm hineinkommen. Dann ist das von den Regierungsverhandlungen quasi links überholt worden. Und dann sind einmal die ersten Einsparungen im Erwachsenenschutz gekommen. Diese Wiedereinführung der Pflicht, 5 Vertretungen für Anwälte zu übernehmen, die Verlängerung der Erwachsenenvertretung auf 5 Jahre, der Entfall des obligatorischen Clearings im Erneuerungsverfahren. Und wie das sozusagen alles dann über die Bühne war, ist die Arbeitsgruppe wieder zusammengetreten. Und dann hat Martin Ladstätter, der selbst ein körperlich beeinträchtigter Mann ist, aber der so die Stimme der Peer-Bewegung ist, in einer Sitzung gesagt, wir diskutieren hier über Details und verlieren völlig aus dem Blick diese Ressourcenebene und das große Ganze. Mhm. Und das hat der Dr. Barth aufgegriffen. Und die letzte Sitzung am Montag war dann im Beisein der Justizministerin. Aber zum eigentlichen Problem, naja, ich hätte herausgehört, dass wir zumindest jetzt nicht zusammengespart werden, aber da war ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber jetzt kommt halt, und jetzt machen wir den Schwenk nach Wien, ne? Diese Wiener Anwältin, die halt da auch ein irgendwie mit sehr kostenpflichtiges Konzept vertritt, wo sie eine große Zahl Personen vertritt, ohne dass sie öffentliche Förderungen dafür in Anspruch nehmen muss. Und das wird ein bisschen so momentan als Lösungsmodell gehandelt. Ich bin da mehr als skeptisch und halte eigentlich von dem Modell gar nichts, aber das Dossier auch dran an dem Thema.
Ja, das war eben diese Folgerecherche, von der ich gesprochen habe, die wir heute veröffentlicht haben, wo es eben darum ging, dass eigentlich die Frage aufgetaucht ist, diese Großkanzleien in Wien, wie machen die das? Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe da 200, 300, 400, 500 Personen, für die ich persönlich haftbar bin und die ich vertreten muss, es geht sicher nicht aus, dass ich zum einen Angestellte dann vielleicht habe, ja, oder vielleicht auch freiberuflich Sozialarbeiterinnen beschäftige, aber dass sich jetzt langsam auch so eine neue Personengruppe entwickelt, und zwar die Gruppe der Personenbetreuer, Betreuerinnen, die sich jetzt den Anwältinnen anbieten, also die sozusagen explizit für Anwältinnen, die Erwachsenenvertretung machen, anbieten und sagen, sie übernehmen für die Tätigkeiten. Ja. Und er hat eben im letzten Heft schon was dazu gemacht, wo das erstmal aufgepoppt ist, und dann kamen eben neue Hinweise inzwischen, dass das eine viel größere Dimension eigentlich hat und dass das auch viel mehr Geld ist. Und zwar geht es halt darum, dass eben die Erwachsenenvertreterinnen, wo wir gesagt haben, Die kriegen diese jährliche Entschädigung, das ist gesetzlich vorgeschrieben, diese Pauschale für alles, was sie tun. Geht sich natürlich bei denen zeitlich nicht immer aus, ja, wenn ich so viele mache, dass sich es aber auch rechnet. Und die beauftragen dann im Namen ihrer Klientinnen Personenbetreuungsfirmen, ja, oder private Personenbetreuer. Und die übernehmen aber auch Aufgaben, die die Erwachsenenvertreter machen müssen, was ja eine individuelle Sache ist. Ja. Nur ich als Person kann Erwachsenenvertretung machen. Und das wird aber dann den Vertretenen auch weiter verrechnet. Das heißt, das wäre dann eben die Suppe.
Ja, ja, das wäre die Suppe.
Die also Suppe im Gasthaus, ja.
Ja, also Sie haben den Suppenvergleich noch in Erinnerung. Ne? Sie zahlen für die Suppe, die Sie nicht wollen, und dann aber nicht 5 Euro, sondern 200 Euro. Und in dem Modell zahlen Sie dann für den Kellner, der Sie bringt, noch einmal.
Genau, das heißt, ich zahle, auch wenn ich das gar nicht will, diese jährliche Entschädigungspauschale von meinem Vermögen, plus bestellt meine Erwachsenenvertretung eine private Personenbetreuung. Ja? Und wir haben eben im neuen Heft dann auch noch sozusagen die Extra-Konstellation gefunden, dass das Menschen sind, die schon im betreuten Setting sind, das heißt, die entweder in teilbetreuten Wohnungen sind, die Sozialbetreuung haben, die gut versorgt sind und wo diese Anwältin aus Wien eben dann private Personenbetreuung beauftragt hat, und das ist eben dann aufgefallen, zufällig eigentlich bei Abrechnungen in einer Einrichtung, dass die zwischen, in den Fällen, die wir uns angeschaut haben, zwischen 160 Euro und 315 Euro im Monat wurde denen abgebucht dafür, dass jemand vorbeikommt, wo nicht klar ist, was macht diese Person dort. Der übernimmt die Tätigkeiten der Erwachsenenvertretung. Ja, magst du dazu vielleicht mal kurz was sagen?
Auch? Ja, also grundsätzlich, Personenbetreuung an sich ist jetzt nichts Problematisches. Es kann auch durchaus sinnvoll sein, wenn Erwachsenenvertreterinnen, Personenbetreuerinnen für ihre Klientinnen organisieren, weil sie eben, also der Erwachsenenvertreter selbst muss ja keine Personenbetreuung leisten. Problematisch wird es da, wo der Erwachsenenvertreter diese Personenbetreuer nicht im Interesse der Betreuten engagiert, sondern im eigenen Interesse, um eben Aufgaben der Vertretung an diese Personen auszulagern. Und wir haben sehr viele Anhaltspunkte, dass das eben in Wien und in Niederösterreich eigentlich gängige Praxis ist bei diesen großen Kanzleien. Und das Problematische daran ist, das hat Julia eh schon angesprochen, dass einerseits diese Vertretungsbeziehung, die ja individuell und persönlich sein soll, damit nicht möglich ist. Und zweitens auch, dass eben die Betroffenen dann eigentlich doppelt zahlen. Eben einmal die Entschädigungspauschale für die Anwältin und andererseits das Honorar für die Personenbetreuerinnen.
Und also in dem Fall ja sozusagen wird dreifach bezahlt, weil ja auch über Steuergeld ja auch, also in dem Fall das Fonds Soziales Wien ja eh schon eine Sozialleistung.
Genau,
Betreuung auch schon vorfinanziert.
Das hat uns eben vor allem sehr hellhörig gemacht, warum da Personenbetreuerinnen hinzugezogen werden, wo scheinbar schon eine Betreuung besteht. Und wir können uns das eigentlich nur so erklären, dass die eben nicht im Interesse der Betreuten bestellt worden sind, sondern weil die Erwachsenenvertreterin diese Firma beauftragt hat, um ihre Aufgaben zu übernehmen, also eben Kontakt zu halten zu den Betroffenen oder auch Taschengeld auszuzahlen. Also das übernehmen dann alles diese Betreuerinnen. Und teilweise ist es auch so, also wir haben mehrere Fälle, jetzt nicht nur von dieser Anwältin, sondern von anderen Anwältinnen, dass die Betroffenen ihre Erwachsenenvertreterin noch nie gesehen haben, weil sie eben nur Kontakt zu diesen Personenbetreuerinnen haben. Und da gibt es auch Konstellationen, dass dann eben Personenbetreuungsfirmen das machen, die dann wiederum auslagern auf Werkvertragsnehmerinnen. Also das sind dann eigentlich Sub-Unternehmerinnen, die da die wichtige Aufgabe der Erwachsenenvertretung machen.
Mucke, könntest du vielleicht aufs Nächste, also sieht man dann das Cover vom aktuellen Heft, eben wo diese neue Geschichte jetzt auch drinnen ist, weil Sie die Justizministerin angesprochen haben. Also wir haben natürlich, ich glaube, über 7-8 Monate versucht, ein Gespräch, ein Interview mit ihr zu kriegen, schon für die letzte Recherche jetzt noch einmal. Es ist uns bis jetzt nicht gelungen. Sie hat aber im ORF nach dem letzten Heft eben ein Interview gegeben und wurde auch zu dem Thema gefragt und hat dort wirklich klargestellt, ja, es dürfen Tätigkeiten aus der gerichtlichen Vertretung ausgelagert werden, aber das darf dann nicht weiterverrechnet werden. Also sie hat das ganz klar gesagt. Möglicherweise kann ich jemanden schicken, von mir aus, der halt dann das Bargeld bringt, aber ich darf das nicht in Rechnung stellen. Und das ist das, was passiert und was wir halt jetzt mal dokumentiert haben.
Ja, und das, was mich halt wirklich ein bisschen besorgt macht, ist, Dieses Modell wurde am Montag im Ministerium in dieser Arbeitsgruppe zuerst in den ersten 10 Minuten im Beisein der Ministerin und dann noch einmal eine halbe Stunde als mögliches Lösungsmodell präsentiert.
Von dieser Anwältin.
Von dieser Anwältin. Und ja, weiß nicht, was daraus wird, ob man jetzt das Gesetz so deformiert, dass das hineinpasst. Aus meiner Sicht ist es ja gesetzlich in mehrfacher Hinsicht derzeit unzulässig, für die Klientinnen unzumutbar. Und man muss, damit es wirtschaftlich tragfähig ist, wirklich eine sehr große Zahl an Personen übernehmen. Damit sich das rechnet und ausgeht. Ja, also.
Also zum Großteil sind Menschen, die diese gerichtlichen Vertretungen haben, Menschen mit sehr geringem Einkommen. Ja? Also die vielleicht eine Mindestpension oder eine Invaliditätspension bekommen. Und denen werden dann 100 bis 300 Euro ohne ihr Wissen abgezogen. Also es ist schon über ihre Köpfe hinweg entschieden. Ne? Ja, gibt es jetzt vielleicht schon mal eine Anmerkung oder Fragen von Ihnen aus dem Publikum zu dem Thema?
Ich hätte gerne eine Frage. Wieso kann man nicht vorgehen gegen einen Richter, der diese Fähigkeit überprüft?
Also so wie ich es verstanden habe, ist es gesetzlich nicht vor, also sind Richterinnen gesetzlich nicht verpflichtet, das auf eine gewisse Art und Weise abzuprüfen.
Also das Gesetz sieht nicht vor, dass jemand, der sich dem Gericht anbietet als geeignete Person, dass das in einer bestimmten Form überprüft wird, dass was da nicht, Zeugnisse vorgelegt werden.
Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto aufgehalten werde, muss ich wieder gehen. Das darf der Polizist nicht fragen, aber
also,
was hat er vorgegeben, was er ist?
Er hat gesagt, dass er Psychologie studiert hat, hat er nicht.
Würde mich als Richter schon interessieren, oder?
Also ich, die ganze Diskussion findet ein bisschen in einem seltsamen Raum statt, weil das ist eine Personengruppe, die es eigentlich nicht geben soll. Und insofern gibt es auch keine Mechanismen und Regelungen dafür, dass es diese Personengruppe irgendwie verantwortungsvoll gibt, weil es soll sie eigentlich nicht geben.
Naja, so stimmt das, also das Gesetz sieht das ja vor, dass es diese Personengruppe
gibt. Ja, aber bis 15 Vertretungen, nicht bis 70.
Bis 15 Vertretungen, ja, das stimmt.
Also bis 15 Vertretungen ist es vorgesehen, ja. Und außer dem Wort geeignet im Paragraph 274 ABGB gibt es keinen Hinweis, worin diese Eignung besteht. Es steht nur geeignete Personen, aber es steht nirgends, worin die Eignung besteht, insofern an welchem Maßstab soll das Gericht diese Personen prüfen?
Meine persönliche Meinung ist, dass wenn ich Richter bin, den frage, mit was haben
Sie... Naja, das Dilemma der Richterinnen und Richter ist schon benannt worden. Wir haben zu wenig Kapazität und diese Personen, die sich da anbieten, werden bestellt, weil das Gericht niemanden findet.
Das und ist deswegen das große Problem ist die Kapazität. Ursprünglich, bevor das Erwachsenenschutzgesetz eingeführt worden ist, war geplant, dass mit dem Erwachsenenschutzgesetz, ich glaube, es waren 23 neue Richterplanstellen eingeführt werden. Dann ist unter anderem wieder eine Finanzkrise gekommen. Dann hat man diskutiert, ob man überhaupt das Erwachsenenschutzgesetz jetzt wieder macht. Und dann hat man sich dazu entschieden, dass Erwachsenenschutzgesetz kommt, aber die neuen Planstellen kommen nicht. Also wir haben keine zusätzlichen Planstellen bekommen. Vertretungsnetz hat schon etwas bekommen, aber auch nicht in dem Ausmaß, wie gewünscht oder wie erforderlich wäre. Das Erwachsenenschutzgesetz ist im Vergleich zum Sachwalterschaftsrecht viel aufwendiger. Also wir müssen alle 3 oder jetzt alle 5 Jahre erneuern und so weiter. Also das machen wir alles mit dem gleichen Personalstand wie zuvor.
Eine Frage, wenn jetzt eben ein Fall bei Ihnen bei Gericht landet, gibt es da so eine Durchschnittszeit? Wie lange dauert es dann, bis eine Erwachsenenvertretung bestellt wird?
Wie lange dauert es
normalerweise?
Also wenn jemand trägt eine Erwachsenenvertretung an, der erste Schritt ist, dass ich das Vertretungsnetz mit einem Clearing beauftrage. Das Vertretungsnetz hat...
Genau, also wir haben nämlich das Wort Clearing, glaube ich, noch gar nicht erklärt.
Das Clearing... Das Vertretungsnetz erhebt dann das persönliche Umfeld dieser betroffenen Person, schaut, was gibt es da zu tun, welche Probleme gibt es, welche Angehörige gibt es, wer kann was übernehmen. Und das Vertretungsnetz erstattet dann einen Clearing-Bericht, wo es dann eine Empfehlung gibt, entweder kann man einstellen, weil es gibt Unterstützung oder keine Probleme, oder fortsetzen und man soll einen Erwachsenenvertreter bestellen für bestimmte Bereiche. Der Clearingbericht, glaube ich, sollte auch für uns, Vertretungsnetz ist da glaube ich anderer Meinung, sollte für uns auch die Eignung mit überprüfen, weil mit ein Punkt des Clearingsauftrags ist, ob es geeignete Personen gibt.
Mhm. Und also Angehörige, Nachbarn, Freunde.
Ob es Angehörige oder wen auch immer gibt.
Ach, darf ich das kurz? Also,
ja. Mhm. Also, bitte.
Ich wollte nur zu der Eignung kurz was sagen. Also, wir haben schon dem Gericht darzulegen, ob wir nahestehende Personen ausfindig machen können, die aus unserer Sicht in Frage kommen. Das heißt, die Frage, wir müssen schon in gewisser Weise dem Gericht eine Eignung darstellen, aber es bleibt auf die Personengruppe 1 beschränkt,
die
in einer Nahebeziehung sind. Mhm. Ja? Mhm. Und das müssen wir schon darstellen. Also wir schlagen dem Gericht vor, da gibt es einen Sohn und der hat sich bis jetzt um die Betroffene rührend gekümmert und jetzt haben wir das und das und das Problem und der kommt für uns in Frage. Man kann da natürlich auch ein bisschen schattieren. Man kann sagen, er kommt in Frage oder ich halte das für eine gute Lösung. Man kann auch diese sogenannte negative Empfehlung geben. Das gibt es ein konflikthaftes Verhältnis, liebes Gericht. Ich würde eher empfehlen, diese Person nicht zu bestellen. Das ist halt besonders heikel zu formulieren, weil die Person dann natürlich diese Formulierung auch ihr zugänglich gemacht werden kann. Aber hier gibt es ein Statement, nur bezogen auf das private Umfeld der Person.
Ich hätte da noch eine Frage, und zwar, es ist ja so, dass alle 5 Jahre sozusagen überprüft wird in einem erneuten Clearing, ob überhaupt noch eine Erwachsenenvertretung nötig ist. Wird im Zuge dieses Clearings die Arbeit des Erwachsenenvertreters bewertet oder auf die Eignung geprüft?
Also, wir sind grundsätzlich von unserer Rolle her nicht dafür gedacht, professionelle Erwachsenenvertreter zu überprüfen, ja? Sondern wir haben nahestehende Personen zu beraten, zu unterstützen und dem Gericht als mögliche Erwachsenenvertreter ihnen vorzuschlagen. Und es ist in den Erläuterungen extra beim Erneuerungsklinik klargestellt worden, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die anderen Personengruppen, die bestellt sind, hinsichtlich ihrer Eignung zu überprüfen, sondern dass das dem Gericht überlassen ist. Das ist immer wieder ein bisschen ein Streitpunkt gewesen und die Gerichte hätten gern gehabt, dass wir uns da auch
äußern. Also ich glaube schon, also dass man vor allem, also im Erstclearing ist es nicht Thema. Im Erneuerungsclearing, glaube ich, könnte es schon Thema sein, dass man mit den Betroffenen auch bespricht, wie oft treffen sie ihren Erwachsenenvertreter, ist erreichbar. Und wenn es da Probleme gibt, glaube ich, sollte das schon im Clearingbericht sein. Aber da sind wir jetzt
bei einem ganz anderen Thema. Da können wir noch ein bisschen nachschärfen. Also das schon. Ich rede mit der betroffenen Person und gebe dem Gericht wieder, ob sie zufrieden ist oder unzufrieden ist, in Verbindung mit meiner Einschätzung, wie habe ich die betroffene Person im Gespräch erlebt? Sehr zugänglich oder irgendwas, sie regt sich über den Erwachsenenvertreter. Sowas ist schon darzustellen. Nur wenn wir anfangen, Anwälte hinsichtlich ihrer Eignung zu überprüfen, dann kommen wir in eine andere Rolle. Jetzt schauen wir kurz aus Österreich hinaus. Das, was wir in Österreich im Rahmen des Clearings machen, ja, das macht in Deutschland eine Verwaltungsbehörde, die Betreuungsbehörde. Und die macht das genauso. Wir würden in eine behördenähnliche Rolle kommen. Das kann man machen, aber bis jetzt ist es nicht Gesetz. Mhm. Ja? Wir geben dem Gericht Hinweise, das würde unsere Rolle verändern.
Und jetzt nochmal zu dem, also es kommt eine Anregung, dann gibt es ein, wie lange dauert es denn, bis so ein Clearing
passiert ist? Für das Clearing hat das Vertretungsnetz 5 Wochen Zeit, das geht sich immer aus. Ja. Dann kommt der Clearingbericht und dann hängt es davon ab, also der nächste Schritt ist die Erstanhörung, da muss der Richter, die Richterin sich ein Bild von Betroffenen machen, also mit den Betroffenen sprechen. Schauen, was er dazu sagt, ihm seine Rechte erklären und dann hängt es davon ab, wie der Kontakt hergestellt werden kann. Mhm. Wenn der Kontakt recht schnell hergestellt werden kann, dann dauert das von einer Woche bis 4 Wochen, würde ich schätzen. Und wenn der Richter nach der Erstanhörung zum Ergebnis kommt, dass fortzusetzen ist, dann wird ein Rechtsbeistand bestellt und dann hängt es wieder davon ab, ob man ein Gutachten braucht. Wenn man ein Gutachten, das ist jetzt nicht mehr zwingend, wenn man ein Gutachten braucht, ist das nächste Problem im Erwachsenenschutzrecht, dass es keine Sachverständigen mehr gibt oder in Graz gibt es im Wesentlichen nur eine. Dann wartet man 12 bis 14 Wochen auf das Gutachten. Und ja, ich würde schätzen, dann 2 Wochen, 4 Wochen nach dem Gutachten gibt es den Beschluss.
Und dann machen Sie sich auf die Suche?
Bitte?
Dann machen Sie sich auf die Suche, wenn das Ergebnis ist ja.
Nein, vorher schon. Nach der Erstanhörung muss ich mich auf die Suche machen nach einem Rechtsbeistand.
Mhm. Und da ist jetzt momentan erfahrungswert 2 bis 4 Wochen, bis Sie dann eine Zusage haben.
Der Rechtsbeistand wird meistens dann auch ist die gleiche Person, die dann die Erwachsenenvertretung übernimmt.
Der Rechtsbeistand ist die Vertretung im Erwachsenenschutzverfahren. Mhm,
okay. Und meistens die gleiche Person, die es dann auf Dauer auch übernimmt. Mhm. Also wenn man einen Rechtsbeistand gefunden hat, dann meistens eben hat man damit auch eine Person gefunden, die Erwachsenenvertretung übernimmt. Wir machen also natürlich auch Rechtsbestände.
Also bei mir ist der Ablauf so, dass ich, wenn ich die Erstanhörung plane, wenn ich den zu mir laden kann, dass ich dann parallel schon 4, 5 Anwälte anfrage. Mhm. Und meistens finde ich einen, der das freiwillig übernimmt und sonst muss ich zwangsverpflichten.
Das machen Sie auch, diese Zwangsverpflichtung dann in Anspruch nehmen, wenn Sie sagen, es geht gerade nicht anders.
Genau.
Wie ist da so die Erfahrung bis jetzt?
Wenige.
Ganz was interessant wäre vielleicht, auch für das Publikum oder auch für Sie persönlich. Es gibt ja oft in Europa Modelle, die man abkupfern kann, die einfach gut sind. Gibt es sowas Ähnliches? Schweiz, Liechtenstein,
irgendwo, die besser
werden. Also, ja, na, ganz gern kurz mal antworten. Ja.
Sicherer, einfacher, besser, ohne Bürokratie, ohne Richtungen. Gibt's so?
Also, wenn man ein bisschen in andere Länder schauen, ich bin jetzt hauptsächlich die Situation in Deutschland kenne ich. Die Situation in Deutschland ist ganz anders. In Deutschland gibt es diese selbstständigen Berufsbetreuer und die Deutschen haben ungefähr 2,5-mal so viele Vertretungen pro Bevölkerung wie wir und geben sicher 10-mal so viel Steuergeld aus wie wir. Also das deutsche Modell ist jetzt für mich kein Vorbild. Aber um Ihre Frage zu beantworten oder um vielleicht, weil das auch für mich so ein wesentlicher Punkt ist, wie kommen wir in eine konstruktive Überlegung? Aus meiner Sicht gibt es 3 Ebenen, wenn wir ein funktionierendes System haben wollen. Die erste Ebene ist, braucht es überhaupt eine Vertretung? Die Anzahl der Erwachsenenvertretungen in Österreich pro Bevölkerung, also wie viele Vertretungen gibt es auf 100.000 Einwohner, ist sehr unterschiedlich. Die Steiermark ist das zweithöchste Bundesland. Also in der Steiermark gibt es 432 Erwachsenenvertretungen auf 100.000 Einwohner, höher als nur mehr Kärnten. Ja? Aber Salzburg hat zum Beispiel 260 Vertretungen auf 100.000 Einwohner. Warum? Also das wäre ein Thema, das man sich anschauen kann. Warum ist diese Zahl in der Steiermark so hoch? Das zweite Thema ist dann wirklich, dass man die Ressource der Privatpersonen ausschöpft. Das passiert in der Steiermark sehr gut. Also das, da finde ich, ist Wien ja das Schlusslicht, wo wirklich unter 10% nahestehende Personen sind. Und der dritte Schritt ist dann schlicht und einfach, niemand hier im Raum kann ihn lösen, politisch. Wenn dann Vertretung notwendig ist, keine Privatperson verfügbar ist, dann kann es nur eine öffentlich finanzierte, ausreichend dotierte Stelle geben. Und wenn es die nicht gibt, werden die Missstände nie enden. Nie. Es ist Bundessache.
Das ist das andere Problem, dass die Erwachsenenvertretung ganz oft der Lückenbüßer ist für Probleme oder für die Lösung von Problemen, die eigentlich ganz woanders angesiedelt werden müssten, zum Beispiel bei der Erwachsenensozialarbeit oder irgendwelche Unterstützungsmaßnahmen. Die Erwachsenenvertretung wird oft angeregt in Fällen, wo die Wohnung verdreckt ist, die Person nicht sauber ist, aber das auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen ist und der Erwachsenenvertreter kann auch nicht zwangsweise saubere Zustände herstellen. Das, gegen den Willen kann man das nicht machen. Da wäre es sinnvoller, wenn irgendwie im Rahmen der Erwachsenensozialarbeit mit einem niederschwelligen Angebot regelmäßig wer vorbeischaut und Probleme erhebt und Vertrauen schafft.
Wenn Sie es nicht schaffen, kommen Sie zurück und dann finden wir eine andere Lösung. Ja?
Jetzt muss ich da ein bisschen die Moderation übernehmen. Hinten war eine Wortmeldung in der letzten Reihe.
Sonst ist
das
okay. Schauen
Sie das
an, Sie
haben
das Taxi schon
bestellt? Achso, da gibt es irgendwas. Bitte.
Dass keine Vertreter da sind, ist reines finanzielles.
Ja, vielleicht.
Zufälligerweise viele unterschiedliche, also die in der Bevölkerung, die Verteilung der Anzahl der Vertretungen auf 1.000 oder auf 100.000, dermaßen unterschiedlich sein kann, dass ich da keinen Kopf drüber mache, das ist mir unverständlich.
Also was der Herr Hergel schon angesprochen hat, ist, dass eben die Erwachsenenvertretung oft so eine Lückenbüßerfunktion hat. Und wir sehen auch ganz stark, wenn eben Sozialarbeit gekürzt wird oder Leistungen im sozialen Bereich, dass dann eben die Anzahl der Erwachsenenvertretungen steigt. Und da kommt diese Dynamik ins Spiel, dass irgendwie das Bundesländer für die Sozialleistungen zuständig sind und der Bund zahlt die Erwachsenenvertretung. Das heißt, wenn man das Bundesland sparen will, dann kürzt man die Sozialleistungen, dann muss der Bund das auffangen. Und ich glaube, diese Dynamik darf man auch nicht ganz vergessen.
Naja, es ist gelebter Föderalismus, um dieses Wort zu verwenden. Also das könnte eine, und höchstwahrscheinlich ist es eine Erklärung für diese großen Unterschiede. Was ist da? Aber Sie wissen ja, die soziale Infrastruktur ist Ländersache. Ne? Und dann brauchen Sie nur mal politisch das Tagesgeschehen mitverfolgen, wie sehr sich die Landeshauptleute von der Bundesregierung in die Suppe spucken lassen. Nicht sehr gern. Ne? Und da sind wir halt mittendrin. Also der Zusammenhang ist relativ simpel. Fehlende soziale Infrastruktur erzeugt Erwachsenenvertretung und umgekehrt. Ja? Aber für das eine ist der Bund zuständig und für das andere sind die Länder zuständig und es gibt keinen Ausgleichsmechanismus. Also ein Land, das seine Erwachsenensozialarbeit einspart, hat keine Konsequenzen zu befürchten. Es gibt keinen Konsultationsmechanismus, den sie auslösen können.
Ja, dann ich habe eine Frage aus dem Lebensalltag. Also ich finde es ja, dort wo der Punkt ist, wo ein gesetzlicher Erwachsenenvertreter bestellt wird, da ist man schon ja einen Schritt weiter, oder? Es gibt ja auch sehr viele Menschen, also ganz konkret meine Nachbarin, die ist geistig nicht sehr fit, komplett analog, 75, und die wird seit sehr vielen Jahren von jemandem betreut, wo ich auch den Verdacht habe, dass der das ausnützt. Und das bleibt dann total das ist wie Pfuschen, ne? Eigentlich. Das, was Sie machen, ist professionelle Vertretung, aber es gibt ja irrsinnig viele, wo es sehr viel, wo ich Befürchtung habe, dass da sehr, sehr viel kriminelles Potenzial liegt.
Ist sehr oft der Fall. Also man kann das sehr oft beobachten, dass dort, wo alte Menschen sind, die geistig nicht mehr ganz fit sind, aber irgendwie ein bisschen ein Vermögen haben, dass sich dann und keine Angehörigen haben, dass dann sich irgendwer da herumschart und sich dann ganz besonders um diese Personen kümmert. Und dann ist die Erwachsenenvertretung, wenn das jemand dann anregt und sich Sorgen macht, schon eine große Hilfe. Also es kommt immer wieder vor, dass diese Personen dann auch ausgenutzt werden ohne Erwachsenenvertretung.
Genau, also und was für Möglichkeiten habe ich jetzt in dem Fall? Also mir gegenüber wohnt so eine Frau, wo ich das Gefühl
habe. Sie können eine Anregung machen. Also Sie können sowas auch anonym machen. Also wenn Sie zu Gericht schreiben, ich mache mir Sorgen um eine Person und mit den Daten und Geburtsdatum am besten und Ihre Sorgen schildern, muss das Gericht ein Erwachsenenschutzverfahren einleiten?
Ich mache es noch eine Spur komplizierter. Also das entscheidende Kriterium für eine Erwachsenenvertretung ist, dass die Person den Gefahren des Nachteils erleidet. Ne? Und das Umfeld kann unterstützend sein. Es gibt Umfelder, wo man nicht so recht weiß, ist dieses Umfeld eine Unterstützung oder ist es eine Gefahr des Nachteils? Und viele Umfelder sind beides.
Das ist da auch so eben. Also ich kriege das so mit. Also ich bin eine Vertrauensperson für Sie, Sie erzählt mir sehr viel und es gibt sehr viele Dinge, die auch sehr super sind, die der macht, aber auf der anderen Seite hat er Zugriff auf Ihr Konto und das macht mir einfach große Sorgen, muss ich sagen. Aber dann heißt das, heißt, ich kann mich da ans Gericht wenden oder wo schreibe ich da hin, wem rufe ich an?
Einen Brief an das zuständige, also zuständig ist immer das Bezirksgericht, wo diese Person, also in dessen Sprengel diese Person wohnt. In Graz, linkes Murufer ist Graz Ost, okay. Rechtes Graz West.
Danke, dann ist schon beantwortet. Danke sehr.
Ich möchte noch eine Frage stellen zu den, was Erwachsenenvertretungen entscheiden dürfen, vor allem im Bereich der Medizin. Es gibt eine aktuelle Recherche der inklusiven Redaktion andererseits, dass es zu Sterilisationen von Frauen mit Behinderung kommt, wo nur die Erwachsenenvertretung die Zustimmung gibt und auch sonst medizinische Eingriffe ohne entsprechende Aufklärung durchgeführt werden. Wie ist da die rechtliche Lage genau und wie kann man da für besseren Schutz der Betroffenen sorgen?
Also ich bin ja sehr erstaunt. Dieses Thema haben wir vor 20 Jahren diskutiert. Und die gesetzliche Regelung zur Vertretung bei einer fremdbestimmten Sterilisation, wenn man die einhalte, die ist so streng. Da braucht man 2 Gutachten, da muss die Person da gibt es ganz bestimmte Krankheiten, wo der Eintritt einer Schwangerschaft schon zu einem lebensbedrohlichen Zustand führt und so weiter. Ich kenne keinen Fall einer legalen, fremdbestimmten Sterilisation. Es sind alle hängen geblieben, weil diese Kriterien letztlich eigentlich das Verbot einer fremdbestimmten Sterilisation. Das heißt, aus meiner Sicht ist gesetzlich gar nichts nachzubessern, sondern es ist nur dieses Gesetz einzuhalten. Wir als Erwachsenenschutzverein sind besonderer Rechtsbeistand, wenn eine fremdbestimmte Sterilisation ordnungsgemäß bei Gericht verhandelt wird. Und das heißt, wir kennen alle Fälle und ich kenne keinen, der mit einer zulässigen fremdbestimmten Sterilisation geendet hat. Und wenn es hier Fälle gibt, dann ist hier einfach am Gesetz vorbei gehandelt worden. Und das ist dann das Problem.
Vielleicht darf ich jetzt einmal ein bisschen aus meiner Praxis sprechen. Ich bin Rechtsanwältin. Ich mache in Graz auch Erwachsenenvertretungen und war auch beim Prozess gegen den Herrn R. dabei, weil ich umbestellt wurde. In diesem Prozess gegen Herrn R. war schon auffällig, dass im Vorfeld dieser Mann ein Institut gegründet hat, mit diesem Institut auch sozusagen zu Gericht gegangen ist und gesagt hat, er macht Erwachsenenvertretungen. Teilweise wurde er genommen, teilweise waren die Richter richtig froh, dass er sich beworben hat, weil so war die Kunde, der nimmt auch noch die Leute, wo man nichts verdienen kann. Das heißt, man bekommt nicht immer die 5% vom Einkommen. Wenn der nämlich zu wenig hat, dass ihm zu wenig überbleibt, dann muss man das als Anwalt oder auch als Privatperson gratis machen. Wenn jetzt aber ein Privater sowas übernimmt, und in dieser Dimension übernimmt, dann muss man sich ja schon vorstellen, dass der davon lebt, weil der hat ja keinen anderen Beruf ausgeübt. Der war schlicht und ergreifend Erwachsenenvertreter. Gut, jetzt nimmt der die Leute, die niemand haben will. Und irgendwann müssten dann die Alarmglocken läuten. Wie kann der davon leben? Die Alarmglocken haben zum Läuten begonnen, als er man muss jährlich einen sozusagen Jahresbericht, einen Lebenssituationsbericht machen, wo man sagt, wie es der betreuten Person geht, beziehungsweise muss man eine Art Buchhaltung vorlegen, wo nachvollziehbar die Ein- und Ausgänge vom Konto nachgewiesen werden. Und das hat dieser Mann aber dann nicht mehr gemacht. Er wurde aufgefordert, die meisten Fälle wurden von Rechtspflegern ganz genau geprüft und die haben gesagt, so, du hast uns das jetzt nicht vorgelegt, du bekommst jetzt eine Strafe, weil du uns das nicht vorgelegt hast und du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit, das vorzulegen. Und in dieser Situation ist aber vielleicht ein Problem, dass das nicht so vernetzt ist, wie es sein sollte, ist das nicht kommuniziert worden, sodass es sehr wohl noch weitere Bestellungen gegeben hat, beziehungsweise hat er auch noch weitere neue bekommen, obwohl er schon hinten nachgehinkt ist und das nicht gebracht hat. Als Anwältin, wenn ich das mache, bin ich meinem Stand gegenüber verpflichtet und würde disziplinarrechtlich verfolgt werden, wenn das nicht ordentlich passiert. Da gibt es keine Verfolgung, sondern da muss man wirklich selber darauf schauen, dass der das nicht mehr bekommt. Jetzt gibt es aber in der Steiermark nicht nur den Herrn R., sondern es gibt auch andere. Und auch diese anderen, beziehungsweise einer, wo auch ich wiederum bestellt wurde, der hat auch sehr viele gehabt. Ja? Ganz kurz, ich wollte nur sagen, dort ist das Problem, das ist ganz genau wieder gleich aufgetaucht, er macht keine Lebenssituationsberichte, er macht keine Abrechnungen. Und in dem Fall war es nämlich ganz gleich, ich bin unbestellt worden, der hat sein Mündel sogar noch dazu gebracht, gegen diese Unbestellung zu rekurrieren und hat in dieser Zeit noch das Geld behoben vom Konto. Der ist aber so krank, dass man den wahrscheinlich kriminal, also strafrechtlich nicht verfolgen kann. Und der hat aber auch über 40 Vertretungen. Und das ist aber das Problem, dass das nicht finanziert wird. Wenn man jetzt sagt, so wie Sie gesagt haben, das muss der Bund finanzieren, ja, wer tut es ja nicht, das finanzieren ja die Erwachsenenvertretenden selber, die ganze Geschichte. Und wenn jetzt niemand das finanzieren kann und die Anwälte, ich habe 30 gehabt, jetzt habe ich auf 20 reduziert, weil es sich nicht mehr ausgeht, wenn man es halbwegs ordentlich machen kann, dann ist das aber kein Geschäft, sodass man davon leben kann. Und da müsste man vielleicht eine, so wie bei der Verfahrenshilfe, irgendwas einfügen, dass man das vielleicht doch noch finanziert und dass der Bund das finanziert. Das wäre vielleicht wichtig.
Wenn Sie kurz antworten können.
Ja, das ist die Misere, ja, natürlich. Also wir haben in dieser Arbeitsgruppe auch diskutiert, ob nicht Anwältinnen und Anwälte auch eine fixe Mindestentschädigung bekommen sollen, die der Bund finanziert. Dann ist das so über 3.000, 4.000 Euro diskutiert worden. Ne? Wie wir wissen, sind das ungefähr die halben Kosten, die ein Fall bei uns kostet. Und dann hat der Abteilungsleiter von der Finanzabteilung im Justizministerium gesagt, ja, es sind 12.000 Erwachsenenvertretungen bei Anwälten, das sind 36 Millionen Euro, wo sollen die herkommen? Ne?
Eine allerletzte Frage gerne noch.
Ich habe eine Frage bezüglich Qualitätsmanagement ans Vertretungsnetz. Hat es schon einmal einen Clearingbericht gegeben, der nicht ganz korrekt war oder der überhaupt nicht gemacht worden ist, wo dann die Volksanwaltschaft oder auch eine Amtshaftungsklage gefolgt ist?
Wegen Clearing? Also wir schreiben ungefähr 2.400 Clearingberichte pro Jahr. Wir haben eine normale Fachaufsicht. Wir sind ständig dabei, diese Clearingberichte in ihrer Qualität weiterzuentwickeln. Sie haben alle einen gewissen Standard. Ob es jedes Mal 100% ist oder manchmal 99%, würde ich jetzt nicht schwören können. Aber im Großen und Ganzen wird hier professionelle Arbeit gemacht. Amtshaftung, also wir könnten nur privat haften. Wofür sollten wir haften? Volksanwaltschaftsbeschwerden sind mir keine bekannt. Wir sind mit den Gerichten ständig im Austausch, weil natürlich müssen die Clearingberichte vor allem für die Richterinnen und Richter eine Entscheidungshilfe sein. Da kriegen wir laufend Rückmeldungen, die wir dann versuchen zu berücksichtigen. Natürlich kommt man mit dem Clearing auch in Spannungsfelder, wenn man jetzt der Meinung ist, dass ein bestimmter Angehöriger mit der Betroffenen sehr ruppig umgeht und man das dem Gericht irgendwie vermittelt, dann kriegt man natürlich schon eine vielleicht empörte Reaktion, ein datenschutzrechtliches Auskunftsersuchen, wo er wissen möchte, was wir über ihn geschrieben haben. Das sind die Spannungsfelder und Konfliktfelder, in denen sich unser Berufsleben abspielt, mit denen wir umgehen müssen.
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle eben für so viele Einblicke in Ihre Arbeit, in das, was das System belastet und herausfordert. Also Sie sehen, man kann zu diesem Thema noch sehr, sehr viel reden und auch wir haben gemerkt, dass wir weiterhin zu dem Thema recherchieren, haben eben gerade die neue Geschichte drinnen, darf nochmal darauf hinweisen, dass Dossier eben sich ohne Werbung finanziert, sondern nur durch Mitgliedschaften. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, sehr gerne. Wir haben auch ein ganz tolles neues Angebot für junge Menschen, und zwar 26 unter 26. Und es gibt die Dossier-Mitgliedschaft ab sofort für unter 26-Jährige um 26 Euro im Jahr. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der sich darüber freut. Für uns wäre es schön, wenn wir auch einfach wachsen und viele neue, junge Menschen uns lesen können und sehen können, weil es einfach ein breites Themenspektrum gibt. Vielen, vielen Dank fürs Kommen heute und wir können gerne noch an der Bar ein bisschen weiter plaudern. Vielen Dank an Sie alle fürs Kommen. Dankeschön.